Radio SRF.
Es ist 7 Uhr und wir sprechen zunächst über die aktuelle Debatte um den Schweizer Strafvollzug. Auslöser ist der gewaltsame Tod einer Genfer Sozialtherapeutin. Der Mann, der sie wahrscheinlich umgebracht hat, ist an der polnisch-deutschen Grenze verhaftet worden. Außerdem der Sieg der CSU bei den Wahlen in Bayern und der Wunsch der Zürcher Katholiken nach einem eigenen Bistum. Das Wetter bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Der Häftling, der in Genf seine Sozialtherapeutin ermordet haben soll, ist gefasst. Der verurteilte 39-jährige Vergewaltiger wurde in Polen in der Nähe der deutschen Grenze festgenommen. Unterdessen ist in der Westschweiz eine Diskussion darüber entbrannt, was der Fall für die Zukunft des Strafvollzugs bedeutet. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Nach 2 Tagen hatte die Flucht ein Ende. Der 39-jährige Vergewaltiger kam mit seinem Citroën Berlingo bis Polen. Kurz vor 16 Uhr am Sonntag gelang der polnischen Polizei die Festnahme des Mannes, wie die Genfer Sicherheitsbehörden mitteilen. Seine Auslieferung soll umgehend beantragt werden. Die Flucht hat ein Ende. Die politische Diskussion aber gewinnt an Fahrt. Seit dem Wochenende ist klar, dass die Ermordung einer 34-jährigen Therapeutin Konsequenzen für den Strafvollzug in der Schweiz haben wird. Die Waadtländer Sicherheitsdirektorin Jacqueline de Quattro ist der Ansicht, in der Romandie sei zu oft das Wohl der Häftlinge über die Interessen der Gesellschaft gestellt worden. Die Deutschschweiz sei strenger. In der Romandie müsse man auch diesen Weg gehen, kündigte sie im Westschweizer Radio an. Selbstkritisch äußert sich auch der Präsident des Verbandes der Schweizer Psychiater, Pierre Vallon. Die Psychiater sollen künftig den Behörden mehr Informationen weitergeben, das Arztgeheimnis weniger strikt anwenden. Aber auch in der Deutschschweiz gibt es Reformbereitschaft. Gegenüber Schweizer Radio SRF fordert der Präsident der Polizeidirektoren, Hans-Jürg Käser, ein Register für Gewalttäter.
Also man kann nicht feststellen, wer von welchem Gericht zu welcher Strafe oder Maßnahme verurteilt ist. Man kann nicht feststellen, wo er dann einsitzt, wann seine Strafe allenfalls beendet ist oder welche Maßnahmen für ihn eingeleitet worden sind. Und das wollen wir verbessern.
Für einmal sind sich alle einig, es darf nicht sein, dass jemand stirbt, weil die Behörden nicht wussten, wie gefährlich ein Häftling ist.
Bei den Landtagswahlen in Bayern hat die Christlich-Soziale Union, CSU, die Mehrheit erreicht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Sie kommt gemäß dem vorläufigen Endergebnis auf fast 50% der Stimmen. Die CSU hatte Bayern während Jahrzehnten alleine regiert. Vor 5 Jahren erreichte sie allerdings nur 43% und musste mit der FDP eine Koalition eingehen. Nun kann sie in Bayern wieder alle Minister alleine stellen. Zweitstärkste Kraft in Bayern bleibt die SPD mit 21%. Die Wahl in Bayern gilt als richtungsweisend für die deutsche Bundestagswahl in einer Woche. Der frühere Wirtschaftsberater von US-Präsident Obama, Larry Summers, zieht seine Kandidatur für den Posten des Chefs der Notenbank zurück. Der 58-jährige Ökonom, der unter dem ehemaligen Präsidenten Clinton Finanzminister war, galt als Obamas Hauptfavorit für die Nachfolge von Bernanke. Als aussichtsreichste Bewerber für den Posten nannten US-Medien die derzeitige Bernanke-Stellvertreterin Janet Yellen und den ehemaligen Vizechef Donald Crone. Bernankes zweite Amtszeit läuft Ende Januar aus und er wird kein drittes Mal antreten. Die EU wirft Frankreich vor, zu wenig Reformen durchzuführen. EU-Kommissionspräsident Barroso sagte gegenüber dem Sender Europe 1, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone gehe zwar in die richtige Richtung, dennoch würde Frankreich mehr Ehrgeiz nicht schaden. Frankreich hatte vergangene Woche seine Wachstumsprognose für das nächste Jahr von 1,2 auf 0,9% zurückgestuft. In Rumänien sind über 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten erneut gegen den geplanten Abbau von Gold und Silber in Roșiamontana im Westen des Landes. Dort hingegen demonstrierten mehrere tausend Menschen für das Projekt. Sie versprechen sich davon Arbeitsplätze. Das umstrittene Minenprojekt führt bereits seit einiger Zeit zu Protesten, weil das Gold mit giftigem Cyanid gewonnen werden soll. Die rumänische Regierung hatte das Projekt erst befürwortet, sich dann aber nach Protesten dagegen ausgesprochen.
Als Stimmungstest für die Bundestagswahl wurde die gestrige bayerische Landtagswahl bezeichnet. Und bei diesem Test schwang die CSU, also die Schwesterpartei der CDU, mit fast 50% oben aus. Die Koalitionspartnerin, die FDP, scheiterte an der 5%-Hürde und schied aus dem Parlament aus. Kaspar Selk über Reaktionen und über Aussichten für die Bundestagswahl vom kommenden Sonntag.
In Berlin strahlen die Sieger jetzt vor Zuversicht und die Verlierer betonen, Bayern sei ja ganz etwas anderes als die Wahl im ganzen Land. CDU-Generalsekretär Gröhe triumphiert nach dem Erfolg seiner Parteikollegin in München.
Ich freue mich riesig, das gibt tollen Rückenwind.
Er freut sich vor allem, weil die Losung der CDU-CSU gut zu funktionieren scheint, nämlich es geht uns wirtschaftlich blendend, bitte jetzt keinen Wechsel. Allerdings muss sich die CDU dennoch Sorgen machen, und zwar wegen des miserablen Abschneidens der FDP in Bayern. Mit einem ähnlich schlechten Ergebnis der FDP nächsten Sonntag wäre die schwarz-gelbe Koalition in Berlin trotz allem am Ende. FDP-Parteichef Philipp Rösler versucht zu beruhigen.
In Bayern ticken die Uhren anders.
Die FDP hofft jetzt darauf, dass die bürgerlichen Wähler die Koalition in Berlin retten wollen, ihre Parteistimmen deswegen vermehrt der FDP geben werden. Bei der Opposition gibt es wenig Grund zur Freude. Die SPD hat in Bayern zwar die Katastrophe verhindert, sie ist nicht unter 20% abgesackt, aber mehr war das auch nicht, knapp 21. Und die Grünen, gegenwärtig generell im Abwärtstrend, haben auch in Bayern verloren. Für Rot-Grün wird es nächsten Sonntag kaum reichen. Aber auch die Regierungskoalition Schwarz-Gelb wird es schwer haben. Die Perspektive einer großen Koalition CDU und SPD dürfte in dieser letzten Wahlkampfwoche wohl zu einem dominierenden Thema werden.
Kaspar Selk. Seit langer Zeit wünschen sich die Zürcher Katholiken ein eigenes Bistum. Nun haben sie einen neuen Anlauf genommen und warten auf einen Gesprächstermin bei ihrem Bischof in Chur. Diese Bemühungen verfolgt auch die Schweizer Bischofskonferenz gespannt. Für sie gibt es gute Gründe, gleich die gesamte Bistumslandkarte neu zu zeichnen. Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Schon in den 70er Jahren wünschte sich der damalige Papst Paul VI., dass man unterschiedlich große Bistümer überprüft und sie, wenn nötig, neu einteilt. Der spätere St. Galler Bischof Ivo Führer war damals Generalsekretär der Europäischen Bischofskonferenz und fand, in der Schweiz gibt's Handlungsbedarf. Und das findet der 83-Jährige auch heute noch.
Ich glaube, primär würde ein Vorteil darin liegen, dass die Gebiete sinnvoller miteinander verbunden werden.
Der Bischof in St. Gallen, Sitten oder Lugano leitet kleine, übersichtliche Gebiete. Der Einfluss des Churer Bischofs reicht schon bis Zürich und die Urschweiz. Noch grösser und unübersichtlicher gar ist das Bistum Basel, von der französischen Grenze über die Berner Alpen bis zum Bodensee. Bereits vor 30 Jahren gab es deshalb konkrete Pläne für zusätzliche Bischofssitze in Zürich, Luzern und Genf. Während seiner Zeit als St. Galler Bischof schob Ivo Führer die Reform Ende der 90er Jahre ein zweites Mal an. Wieder verschwand sie in der Versenkung. Doch jetzt, wo die Zürcher Katholiken wieder aktiv geworden sind, könnten die alten Pläne wieder auf den Tisch kommen, bestätigt Walter Müller, Sprecher der Schweizer Bischofskonferenz.
Es brauchte offensichtlich einfach einen neuen Anstoß dazu, dass man diese Dinge wieder näher betrachtet. Das ist jetzt geschehen durch den Vorstoss der Synode von Zürich.
Gut möglich also, dass sich die Bischofskonferenz in naher Zukunft nicht nur mit der Abspaltung von Zürich befassen muss, sondern einmal mehr mit einer grundlegenden Reform der Schweizer Bistumslandschaft.
Am Mittwoch hat in Griechenland das neue Schuljahr begonnen und schon gibt es die ersten Streiks. Aus Protest gegen Lohnkürzungen, Entlassungen und Personalmangel legen die Lehrer ab heute ihre Arbeit nieder. 1,3 Millionen Schüler im Lande und natürlich auch die Familien sind betroffen. Rodothea Seralidou.
Der 6-jährige Khari sitzt zusammen mit seiner Mutter am Küchentisch und übt die Buchstaben des griechischen Alphabets. Ganze 3 Tage hat der Erstklässler die Schulbank gedrückt. Nun bleibt er zu Hause. Denn die Lehrer in seiner staatlichen Grundschule im Athener Vorort Vula streiken. Khadis Mutter versucht es gelassen zu sehen. Sie macht sich aber Sorgen, dass ihr Sohn durch den Streik durcheinander kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich in die Alltagsroutine übergehen, dass der Schulunterricht normal stattfindet. Khadi ist ja gerade eingeschult worden und weiß noch nicht, wie die Schule überhaupt funktioniert. Und schon streiken die Lehrer. Das hilft den Kindern nicht, sich anzupassen. Doch die Lehrer sind entschlossen, mit ihrem Streik fortzufahren. Die letzten Reformen im Schulgesetz hätten das fast zum Überlaufen gebracht, sagt Stavros Tsiotsiotis, Vorstandsmitglied im griechischen Lehrerverband. Dieses Jahr sollen an den Schulen 16.000 Lehrer weniger arbeiten als noch letztes Jahr. Zeitverträge werden nicht verlängert. Viele Schulen sind dermaßen unterbesetzt, dass ein normaler Unterricht nicht mehr möglich ist. Als Lehrer können wir all das nicht tatenlos hinnehmen. Viele Eltern befürchten aber, dass die Schüler mal wieder die Zeche zahlen müssen. So auch Efi Yorakopoulou. Ihre Töchter besuchen das staatliche Gymnasium im Athener Stadtteil Glyfada. Besonders um ihre jüngste Tochter, die 12-jährige Mary, macht sie sich große Sorgen. Die Lehrer werden nach den Streiks den Unterrichtsstoff hastig abarbeiten, um die versäumten Stunden nachzuholen. Gute Schüler können da vielleicht noch irgendwie mitkommen, die Schwachen aber werden den Kürzeren ziehen. Und Mary gehört leider zu den schwachen Schülern. Deshalb hofft die 41-Jährige, dass die Lehrer die Streiks so schnell wie möglich einstellen. Sollte das nicht passieren, will Efi Yorakopoulou nach Nachhilfelehrern suchen, die den Unterrichtsstoff mit ihren Töchtern langsamer durchgehen. Das wäre zwar eine große finanzielle Belastung, sagt sie, aber auch der einzige Weg, damit die schulischen Leistungen ihrer Kinder durch die Streiks der Lehrer nicht noch schlechter werden.
Und nun geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dollar wird zu 92,48 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,55 bzw. zu einem Dollar 33,64. Das Wetter. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, vor allem am Nachmittag und Abend fällt Regen oder bis 2200 Meter Schnee. Die Temperaturen erreichen im Norden um 16, im Süden 21 Grad.
Die Informationen von heute Morgen auch online unter srf.ch. Redaktion Andreas Lüthi, mein Name Philipp Schapfi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.